Leitung hat Stefan Dethchen.
Das Schuljahr geht zu Ende. In 6 Bundesländern haben die Schulferien bereits begonnen. In den anderen geht es nächste Woche los. Für Millionen Schüler in ganz Deutschland heißt das dieser Tage Zeugnisse, also Jubel bei den einen, Frust bei den anderen. Und für viele heißt es auch zu viele Vierer oder Fünfer auf dem Zeugnis, also sitzen geblieben. Und zugleich wird überall in Deutschland darüber nachgedacht und auch gestritten, zum Teil heftig gestritten, wie man Schulen besser und gerechter organisieren kann. Heute Vormittag haben wir hier im Deutschlandfunk ausführlich über den Schulstreit in Hamburg berichtet, wo die schwarz-grüne Koalition unter Bürgermeister Ole von Beust gerade gegen den erbitterten Widerstand von Teilen der eigenen Wählerschaft die 6-jährige Grundschule und eine neue Form der Stadtteilschule als Mittelschule einführen möchte. In der Deutschlandfunk-Diskussion am Mittwochabend geht es heute um Sinn und Unsinn von Schulnoten, um das Sitzenbleiben und um die Frage, wie bekommen unsere Kinder die beste Schulbildung? Was können Lehrer tun? Wo ist die Bildungspolitik gefragt? Und zu dieser Diskussion begrüße ich bei uns im Studio Professor Jan-Hendrik Olberts, Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt, selbst Erziehungswissenschaftler. Vor einem Jahr erreichte sein Bundesland beim Bildungsmonitor, das ist eine vergleichende Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, die bundesweit besten Noten für die Betreuung ihrer Grundschüler. Wir werden klären, wie Sie das gemacht haben. Guten Abend, Herr Olberts.
Guten Abend.
Christian Füller ist bei uns, Journalist, Mitarbeiter der Tageszeitung Taz und einer der profilierten Kritiker der Schulpolitik im deutschen Journalismus. In seinem Buch »Gute Schüler, schlechte Schulen« schreibt er unter anderem: Die Kultusminister besitzen keine Legitimation mehr, denn sie sind seit 1948 nicht mehr in der Lage, ihren Verfassungsauftrag wahrzunehmen. Herr Füller sitzt Herrn Olberts gegenüber. Guten Abend, Herr Füller.
Hallo.
Auch Heike Schmoll gehört zu den besonders sachkundigen Journalisten auf dem Gebiet der Bildungspolitik. Sie schreibt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Auch sie hat im letzten Jahr ein Buch mit einem programmatischen Titel veröffentlicht. Lob der Elite heißt es, in dem Heike Schmoll nicht weniger kritisch mit dem ins Gericht geht, was sie, Zitat, die Geistlosigkeit des allgemeinen Bildungsgeschwätzes nennt. Heike Schmoll ist uns aus Konstanz am Bodensee zugeschaltet. Guten Abend, Frau Schmoll.
Guten Abend, Herr Dethchen.
Und Sabine Czerny ist bei uns. Sie ist Lehrerin an einer bayerischen Grundschule. Frau Czerny findet, Noten sind ein Übel. Vor einem Jahr ist sie deshalb an eine andere Schule versetzt worden. Herr Füller hat in der Taz geschrieben, strafversetzt worden, weil sie angeblich den Schulfrieden gestört hatte. Ihre Schüler hatten zu gute Noten. Gesine Schwan, die ehemalige Bundespräsidentschaftskandidatin der SPD, hat deshalb Sabine Czerny als die Lehrerin der Zukunft bezeichnet, weil sie sich gegen gleichmacherisches Denken und entmutigenden Leistungsdruck an Schulen engagiert. Und weil das Thema Noten bei vielen Familien in Deutschland sicherlich zurzeit Thema am Abendbrottisch ist, Frau Czerny, an Sie die erste Frage. Was ist denn so schlecht an Noten?
Es gibt zahlreiche Gründe, die dagegen sprechen, Kinder mit Noten zu beurteilen. Der erste und wichtigste ist, dass es keinen Maßstab für die Notengebung gibt. Das heißt, es gibt keinen konkreten Maßstab, der einer konkreten Leistung eine Note zuordnet. Und damit ist das Ganze subjektiv. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die das belegen. Wir haben jetzt ein Skript vorgelegt bekommen, auf dem in 27 Seiten beschrieben wird, wie man Noten zu geben hat, damit am Schluss dann wieder dort steht, dass es nur eine Scheinobjektivität ist. Die Folgen, die das Ganze hat, sind meines Erachtens katastrophal, weil wir auf diese Art und Weise Bildungsverlierer produzieren. Das ist das, was ich erlebt habe, es darf nicht genug Einser oder es darf nicht zu viele Einser geben. Das heißt, es muss auch die schlechten Noten geben und diese Kinder hören uns teilweise in der zweiten Klasse, gibt es jetzt in Bayern die Noten schon, die hören uns in der zweiten Klasse auf, schon zu lernen, weil sie einfach keine Lust mehr haben, sich ständig ihr Versagen vor Augen geführt zu bekommen. Kinder wollen lernen, also ich kenne kein einziges Kind, das nicht lernen möchte, aber sie möchten nicht ständig scheitern. Was Noten zudem nicht machen, ist, sie nehmen auf die Entwicklungsstände der Kinder überhaupt keine Rücksicht. Die kommen mit 2-3 Jahren Unterschied in die Schule und schon nach 8 Wochen gibt es die erste Lernzielkontrolle-Probe. Da gibt es jetzt noch keine Noten, aber da spielt es überhaupt keine Rolle. Noten verursachen Streit in den Familien, ohne auch nur eigentlich eine annähernd konkrete Aussage über die tatsächliche Kompetenz eines Kindes zu machen.
Jetzt muss ich mal nachfragen, Sie sagen, es gibt keine Maßstäbe für Noten. Wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere oder meine Kinder anschaue, dann hatte ich immer den Eindruck, das ist ganz einfach. Viele Fehler, schlechte Note, kein Fehler 1 und in der Mitte ist irgendwo die 3.
Also laut Kultusministerkonferenz ist die Notengebung ja so gemacht, dass wer die Anforderungen erfüllt, noch bis zur Note 4 bekommt. Das heißt auch, wir selektieren in einem Bereich, wo eigentlich alle Kinder die Anforderungen erfüllen. Die Unterscheidung zwischen der Note 1 und der Note 4 liegt sehr im Ermessen des Lehrers. Und das ist das, was ich meine, dass es keinen konkreten Maßstab gibt, der einer konkreten Leistung eine Note zuordnet, sondern dass alles in der Hand des Lehrers liegt. Und der Lehrer wird dadurch wahnsinnig angreifbar, was diese vielfältigen Konflikte zwischen Lehrern und Eltern hervorruft, die wir zurzeit haben.
Mhm. Viele Kinder möchten deswegen Noten bekommen, jetzt spreche ich mal aus ganz eigener Erfahrung, weil das ein Mittel ist, sich zu vergleichen. Kinder wollen sich vergleichen. Ist das falsch?
Nein, Kinder wollen sich vergleichen, Kinder leben aber sehr im Moment, leben den Vergleich jetzt und morgen kann schon wieder ganz anders sein. Und was wir natürlich hier haben, ist, wir sind an Noten gewöhnt. Aber Kinder wollen, so wie auch alle Eltern, nur gute Noten haben. Schlechte Noten will keiner haben. Und das müssen wir uns einfach vor Augen führen. Und was wir brauchen, ist, dass alle Kinder Erfolge haben können. Alle Kinder die Möglichkeit haben zu sehen, was habe ich jetzt gelernt, was habe ich erzielt. Und wenn ich in einer Einmal-Eins-Probe einen Fünfer schreibe, wird diese Einmal-Eins-Probe nicht in zwei Wochen nochmal geschrieben und ich bekomme eine Eins, sondern diese Fünf bleibt mir. Und ich bin immer dieser Fünfer-Schüler, immer dieser schlechte Schüler, immer dieser, wie viele Kinder wirklich jetzt mit 8 Jahren schon sagen, ich bin einfach dumm.
Herr Olbert, Sie sind als Kultusminister in Sachsen-Anhalt, naja, nicht zuständig für die Noten, aber für die Lehrer. Werden in Sachsen-Anhalt Lehrer oder Lehrerinnen, so wie Frau Czerny in Bayern, strafversetzt, weil ihre Schüler zu gute Noten haben?
Nein, das ist bei uns in Sachsen-Anhalt wirklich noch nicht vorgekommen. Und ich vermute auch, dass Herr Füller das so ein bisschen journalistisch noch ausgestaltet hat, denn dass das der Kausalzusammenhang gewesen ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wie auch immer, selbst
darauf, dass ich da was ausgestaltet hätte.
Also das bezieht sich auf den Begriff, den der Schüler einführt.
Das steht in der Strafversetzung. In dem Schreiben steht drin, wegen Störung des Schulfriedens. Also das ist nicht von mir.
Ja, aber steht denn da auch drin, wegen zu vieler guter Noten? Denn das wäre ja dann die Aussage gewesen, wie ich sie aufgenommen habe.
Aber ich kann Ihnen gerne sagen, was ich alles erlebt habe. Und ich glaube,
wenn ich das richtig gelesen habe, 91% Ihrer Schüler hatten am Ende die Gymnasialempfehlung. War das?
Eine Empfehlung auf die weiterführenden Schulen,
wobei das. Dann die auffallend hohe Quote.
Also, genau, wobei das machen, nicht das Problem war. Dafür wäre bei uns niemand der Schule verwiesen oder versetzt worden. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Ja. Ich weiß nicht genau, was Schulfrieden ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die kausale und einzige Begründung war, zu viel Erfolg für die Schüler, ergo eine schlechte Lehrerin, das geht in meinen Horizont einfach nicht rein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht das Instrument befehden, sondern die Handhabung des Instruments. Das ist für mich ein großer Unterschied. Man kann nämlich mit Noten mit großem Geschick pädagogisch arbeiten. Man kann es durchaus. Denn natürlich kann man Kindern die Schmach des Misserfolgs vermeiden, indem man auf dieses Instrument verzichtet. Aber man verzichtet dann auch auf den glücklichen Moment des Stolzes auf etwas Erreichtes. Und ich weiß selber noch aus meiner Schulzeit, dass ich durchaus mit stolz geschwellter Brust mit einer guten Note nach Hause gekommen bin. Und bei einer schlechten habe ich geschaut, dass ich das ausbügle. Das war schon ein mir gemäßer Mechanismus, der irgendwie verständlich war und der mir Lob und Tadel eingebracht hat und an dem ich mich bewegen konnte. Ich glaube einfach, dass wir auch zu stark glauben, die Kinder bräuchten immerfort unseren Schutz vor allen möglichen, auch schwierigen und komplizierten Gefühlslagen. Kinder sind viel stärker, als wir glauben. Aber ich setze voraus, dass Lehrer da sind, die dieses Instrument mit Fingerspitzengefühl und individuellem Zuschnitt verwenden, dann können sie damit einiges machen. Es sei denn, wir trauen unseren Lehrern das gar nicht zu und sagen, sie könnten erst dann gute Lehrer sein, wenn sie sich dieses Instrumentes nicht mehr bedienten.
Frau Schmoll in Konstanz in unserem Studio gerne mal ansprechen. Frau Schmoll, in der Schule geht es um Bildung von Kindern mit ganz unterschiedlichen, individuell ausgeprägten Fähigkeiten und Bedürfnissen. Noten sind ein recht rigider Maßstab mit 6 quantitativ bemessenen Einheiten. Braucht man in der Schule nicht ganz selbstverständlich andere Bewertungseinheiten, Feedback-Kriterien sozusagen?
Notengebung schließt ja nicht aus, dass es andere Einheiten gibt und dass es auch ein Feedback gibt. Es ist vollkommen klar, dass zum Beispiel eine schlechte Note in ein Gespräch mit Eltern münden muss. Und es ist doch das Entscheidende an der schlechten Note nicht das Scheitern, sondern wie man aus diesem Scheitern wieder rauskommt. Ich finde, die Kindern die Erfahrung des Scheiterns durch eine schlechte Note zu ersparen, ist Augenwischerei. Damit entdeckt man nämlich letzten Endes ihnen selbst nicht die Defizite, die sie haben. Und häufig müssen sie das dann entdecken am Ende der Grundschulzeit, wenn es im Grunde zu spät ist. Im Übrigen hat die Notengebung einen großen Vorteil, wie ich finde. Noten machen sehr klar, dass es wirklich nur um Leistungen geht. Sobald es um verbale Beurteilungen geht, ist immer die Person des Kindes mit betroffen. Das halte ich für viel gefährlicher, denn letzten Endes machen sich Lehrer da zum Richter über die Person eines Kindes und über seine Fähigkeiten. Eine Note betrifft eine bestimmte Leistung in einem bestimmten Fach, in einem bestimmten Zusammenhang. Das ist eine Sache, die man leichter verwinden kann als ein Urteil über seine Person. Auch ein Kind kann das nicht verwinden.
Ja, Frau Schmoll, aber das trifft genau in den Kern meiner Frage. Leistung, Bildung. Geht es in der Schule nicht doch um mehr als um das reine Bemessen von Leistungen, eben um eine umfassendere Bildung der Persönlichkeit, die sich dann auch in Bewertungskriterien oder in einem Zeugnis, möglicherweise in formulierten Zeugnissen, in schriftlich ausformulierten Zeugnissen widerspiegeln sollte?
Da haben Sie völlig recht, Herr Dietjen. Aber ich denke, dass das nicht eine Leistungsbeurteilung in bestimmten Fächern ausschließt. Bildung ist nicht ohne Anstrengung und Leistung zu haben. Das ist einfach so. Und letzten Endes gehört es zu dieser Persönlichkeitsentwicklung dazu, mit solchen Leistungen und ihrer ganzen Relativität umzugehen, auch schon für Kinder. Und es liegt wesentlich daran, ob diese Bildung im Sinne von Persönlichkeitsbildung gelingt, wie die Unterrichtsstoffe ausgesucht sind. Das heißt, es darf nicht ein Learning for the Test geben, was in manchen Schulklassen inzwischen angesichts der PISA-Studien üblich geworden ist, sondern es muss eine Unterrichtsauswahl geben, die die Schüler in ihrer Entwicklung weiterbringt, und zwar auch unter Umständen in unterschiedlichen Niveaus. Ich habe das neulich gesehen in einer Brennpunktschule in Wedding. Das kann durchaus gelingen und das kann auch in jahrgangsübergreifenden Klassen gelingen.
Christian Füller.
Also ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht. Herr Olbert sagt, man muss die Kinder nicht vor allem beschützen. Frau Schmoll, Sie sagen, es sei gefährlich, keine Noten zu geben. Wir müssen uns mal vorhalten und klar machen, was wirklich gefährlich und welchen Schutz die Kinder nötig haben. Sie wissen doch, Herr Olbert, dass wir jetzt bei den Noten dann vor den großen Ferien wieder schulpsychologische Telefone einführen müssen. Und sagen Sie doch den Menschen einfach im Land, dass 250.000 Kinder jedes Jahr in diesem Land sitzen bleiben. Und zwar sitzen bleiben dafür, dass sie in bestimmten Fächern in ein oder zwei zu schlechte Noten hatten. Diese Ehrenrunde wird inzwischen von keinem einzigen Experten mehr als gut befunden. Man sagt, warum muss ich ein Kind aus seinem sozialen Zusammenhang herausreißen? Warum muss ich es wiederholen lassen? Es geht noch um was anderes, Herr Olbert. Sie sagen, es gehe um das Fingerspitzengefühl. Das suggeriert sozusagen, man könne irgendwie die schlechte Note irgendwie wegkuscheln. Kann man nicht. Die Note gehört zu dem selektiven System, für das Sie stehen, eben weil sie dazu da ist, Verlierer und Sieger zu produzieren. Und wenn Sie in der vierten Klasse nicht die Noten haben fürs Gymnasium, dann gehen Sie in die Hauptschule und Sie bleiben dann eben unten und dann können Sie doch so viel Gespräche führen mit dem Kind, wie Sie wollen. Es ist eine harte Auslese und diese Auslese wird über Noten gemacht. Noten sind nicht gut für die Bewertung und sie sind ganz schlecht für die Persönlichkeit des Kindes. Es wird ein großer Schritt sein, diese Noten zu überwinden, aber wir müssen endlich aufhören, so zu tun, als wären Noten irgendwie sinnvoll.
Herr Olbert, Herr Füller hat jetzt angesprochen, auch sozusagen das ultimative Kriterium, das Sitzenbleiben, Sanktionen, sagen die einen, Chance nochmal den Anschluss zu finden, sagen die anderen. Aber Herr Füller sagt auch gleichzeitig, die Experten, die Bildungsexperten sagen inzwischen flächendeckend, gerade das Sitzenbleiben ist ein völlig verfehltes, veraltetes Instrument.
Also jetzt wollen wir mal nicht alles durcheinander wirbeln. Mir ist der erste Teil der Argumentation schlicht und ergreifend zu ideologisch. Wir haben überhaupt nicht die Aufgabe, alle denkbaren Leistungskonflikte, die sich unter Kindern ohnehin abspielen, auch auf dem Schulhof und auf dem Bolzplatz, zu entspannen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben den Kindern nicht irgendeine heile Welt zu inszenieren, in dem möglichst nichts an Spannung eintritt und sie sich nirgends messen müssen, sondern wir haben die Aufgabe, dass wir sie stark machen. Im Vertrauen darauf, dass sie dann eines Tages auch in der Lage sind, eine starke Gemeinschaft zu bilden.
Mit schlechten Noten stark machen.
Kleinen Moment bitte mal, ich habe Sie auch nicht unterbrochen. Es geht überhaupt nicht darum, dass ich nur von schlechten Noten rede. Es gibt nämlich, ob Sie es glauben oder nicht, es gibt auch gute. Das mag Sie total überraschen. Und es gibt auch ermutigende Effekte. Und es gibt auch Stolz auf eine erbrachte Leistung, die ihr Symbol auch außerhalb der Schule dann geltend machen kann. Und außerhalb der Schule ist es nun auch teilweise die Benotung. Das Thema Sitzenbleiben ist in der Tat was ganz anderes. Da mache ich einen großen Schritt auf Sie zu. Für mich ist die Frage der Handhabung des Zensurensystems geknüpft an die Erwartung, dass dieses Trauma vermieden wird. Ich kann mir nämlich auch nur ganz wenige Fälle vorstellen, in denen die Wiederholung eines Jahrgangs wirklich eine Fördermaßnahme ist. Ich kann mir das nur in ganz wenigen Fällen vorstellen. Aber ich erwarte von jedem guten Lehrer, dass er rechtzeitig, und dazu ist die Aufzeichnung der Leistungsentwicklung der Kinder auch wichtig, auch vor den Augen des Kindes, rechtzeitig interveniert, fördert, Dinge anders macht, bevor ein solches Desaster der Jahrgangswiederholung sich abspielt. Und um das aufzuzeichnen, brauche ich natürlich auch eine gewisse Leistungsdokumentation, die auch den Eltern gegenüber kommunikabel ist, die Anlässe gibt für pädagogisches Handeln dann. Und dann kann man nämlich sogar mit der Zensur und nicht trotz der Zensur das Sitzenbleiben verhindern. Denn diese Sitzenbleibergeschichte, die halte ich auch für dramatisch.
Mhm, Frau Czerny.
Mir wird in der ganzen Diskussion sehr deutlich, dass meine Diskussionsteilnehmer die wenigste Zeit in der Schule verbracht haben und aus der Praxis reden. Es ist so, dass es mag gute Noten geben, aber es haben immer die gleichen Kinder die guten Noten. Und wenn wir uns angucken, welche Kinder die guten Noten haben, dann sind es zu großen Teilen die Kinder, die entweder Fortschritte haben oder die aus guten Elternhäusern kommen oder die daheim die notwendige Unterstützung haben. Und wenn wir anfangen zu beurteilen, und das machen wir die meiste Zeit, geraten Kinder unter einen wahnsinnigen Druck und Stress auch von daheim her. Und die Zeit auch sozusagen diese anderen Bereiche zu haben, die Frau Schmoll vorhin angesprochen hat, die hat man in der Schule gar nicht. Wir schreiben in der 4. Klasse 2-mal die Woche eine Probe und es geht nur noch um Proben, es geht nur noch um Abfragen, es geht nicht mehr darum, irgendwelche Diagnosen oder so, also es wird dir genug diagnostiziert, aber es wird nicht mehr wirklich gefördert, weil die Zeit gar nicht da ist und es liegt nicht an den Lehrern. Wir haben in Deutschland ganz viele, ganz tolle Lehrer, die sich wirklich bemühen, aber ich kann an diese Kinder hinreden, ich kann sie betreuen, was ich will. Wenn sie immer wieder Fünfer kriegen, immer wieder gezeigt kriegen, dass sie es nicht können und ihren Entwicklungsfortschritt und ihren Lernzuwachs überhaupt nicht sichtbar vor Augen bekommen, und das ist in Form der Noten der Fall, dann kann ich mir den Mund fusselig reden und es hat keinen Sinn. Diese Kinder halten sich teilweise mit 7, 8 Jahren schon für dumme Kinder. Und wenn wir uns überlegen, eine Note sagt nichts über eine Kompetenz aus, warum messen wir nicht gleich wirklich konkrete Kompetenzen? Dann wäre es nämlich relativ egal, an welchem Zeitpunkt wir das messen. Dann könnte das eine Kind 2 Wochen früher oder das andere 2 Wochen später diese Prüfung sozusagen ablegen. Jedes Kind hätte sein Erfolgserlebnis und wir würden sehen, dass die Kinder gar nicht so weit auseinander liegen, sondern meistens nur wenige Wochen und dass dieser Zeitaspekt eine unwahrscheinliche Rolle spielt in unserem Schulsystem, nur zum Zweck der Selektion.
So, jetzt kann Herr Olbert kurz drauf.
Woher wollen Sie wissen, Frau Czerny, dass es dann für Kompetenzen klare Maßstäbe gibt im Unterschied zu Noten?
Weil
woher wollen Sie die denn
Kompetenz
nehmen?
Eine klare Sache ist, wenn ich zum Beispiel einen Kompetenzmaßstab habe, 4. Klasse, Achsensymmetrie spiegeln und die eine Kompetenzstufe ist, ich kann auf einem weißen Blatt Papier mit Geodreieck eine Figur rüberspiegeln, das ist eine ganz klare Sache. Und das ist steht im absoluten Gegensatz zu dem, was wir zurzeit in Schulen prüfen, wo die Kinder teilweise wirklich wortwörtlich irgendwelche Wörter auswendig lernen müssen und dafür dann irgendwelche Punkte kriegen. Das hat mit einer Kompetenz überhaupt nichts zu tun, sondern diese Prüfungen sind im Prinzip, haben einen selektiven Charakter, aber haben nichts mehr mit Kompetenzen zu tun.
Aber Sie überbetonen das total. Die Zensur ist doch am Ende nichts anderes als ein Symbol für die Feststellung dieser Kompetenz. Mehr ist sie doch gar nicht. Also wir blasen die so furchtbar auf. Und ich wollte Ihnen im Übrigen eins noch ganz kurz sagen. Bei mir, als ich Schüler war, mein Notenspektrum war wirklich durch die gesamte Skala. Und ich war froh, dass ich meine absoluten Fehlleistungen im Fach Chemie zum Beispiel oder in Mathematik als Dyskalkulos habe ausgleichen können, beispielsweise mit meinen Leistungen in Deutsch oder Musik. Und das hat sich dadurch die Waage gehalten. Also ich sehe das nicht so, dass ausschließlich gute und ausschließlich schlechte Schüler dabei konstruiert werden.
Ich würde jetzt gerne die beiden Journalisten in unserer Runde fragen, die Schulen nicht nur in einzelnen Bundesländern, sondern in ganz Deutschland immer wieder besuchen, beobachten. Frau Schmoll, Sie haben das eben erwähnt. Sind nach Ihren Beobachtungen Lehrerinnen und Lehrer überhaupt in der Lage, das Maß an Aufmerksamkeit, an individuellen Rückmeldungen zu geben, das Sie, Frau Schmoll, eingefordert haben?
Ich habe die Erfahrung gemacht. Ja. Selbst in der Brennpunktschule in Wedding mit jahrgangsübergreifendem Unterricht, übrigens ohne Notengebung, stand die Hackordnung unter den Schülern ganz klar fest. Jungs neigen dazu, sich gegeneinander abzugrenzen durch die Festlegung der Hackordnung. Die wussten ganz genau, wie gut wer ist, egal ob es Noten gibt oder nicht. Und ich hatte den Eindruck, dass die Lehrer in diesem jahrgangsübergreifenden Unterricht, allerdings auch in einem Ganztagsmodell, wirklich dazu in der Lage waren, individuelle Rückmeldungen zu geben und die auch an die Eltern weiterzugeben und die Eltern wirklich mit einzubeziehen. Ich weiß, dass das Glücksfälle sind und dass das immer auch vom Engagement der Lehrer abhängt. Aber gerade in der Grundschule habe ich damit wirklich gute Erfahrungen gemacht, in allen möglichen Ländern, nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg, Baden-Württemberg und so weiter.
Ja, Herr Füller.
Ja, ich habe ja gerade über 5 sehr gute Schulen, exzellente Schulen in Deutschland was gemacht. Und ich muss einfach feststellen, wenn man sich anguckt, warum diese Schulen gut sind, dann ist es ganz interessant in Bezug auf sozusagen die Regeln, die sie von den Kultusministern kriegen. Die guten Schulen brechen Regeln. Die brechen mindestens den 45-Minuten-Takt, die verlängern die Projekte und sie sind fast alle der Meinung, dass man Kinder nicht beschämen soll, weil sie ein anderes Bild vom Kind haben. Das heißt, sie versuchen, die Notengebung so spät wie möglich erst zu beginnen und möglichst darauf zu verzichten. Und sie verknüpfen Leistung eines Kindes mit etwas ganz anderem, nämlich nicht mit dem Vergleich, ob sozusagen in einer Klasse so und so viel Einser und Sechser sind, sondern sie verknüpfen das wirklich mit dem, was das einzelne Kind kann. Es gibt eine wunderbare Rektorin von der Helene-Lange-Schule in Wiesbaden, die Enya Riegel, die sagt, Leistung muss sich wieder lohnen und dazu brauchen wir nicht die Note, sondern das individuelle Arbeiten. Das Interessante ist, dass diese Schulen das machen, obwohl es dieses Schulsystem gibt. Das heißt, sie wehren sich dagegen, so enge Zeitrahmen zu bekommen. Sie dehnen die Zeiten aus, sie nehmen sich Freiheiten und dazu braucht man einen starken Rektor und Lehrer, die ein hohes Ethos haben und sagen, wir müssen nicht nur über Noten Kinderauslese betreiben, wir müssen jedes Kind fördern und nicht versuchen auszulehnen. Das sind im Wesentlichen systematisch, wie ich sie in meinem Buch Die gute Schule beschrieben habe, die Elemente von exzellenten Schulen, von denen es nicht so viele gibt in Deutschland.
Ja, jetzt reden wir natürlich im Moment immer ganz pauschal von den Schulen. Tatsächlich sprechen wir von Grundschulen. Es gibt Hauptschulen nach wie vor, Realschulen, Gymnasien. In vielen Bundesländern gibt es auf genau diesem Bereich der Differenzierung in Schultypen Reformbemühungen. In vielen Bundesländern geht es darum, genau das anzusprechen, was Herr Füller gerade auch ansprach, nämlich den Start in die den Beginn der Differenzierung hinauszuschieben mit Einführung. Das ist einer der Gründe, der in Hamburg gerade für Auseinandersetzungen sorgt mit der 6-jährigen Grundschule. Sachsen-Anhalt beharrt nach wie vor auf der 4-jährigen Grundschule. Herr Olberts, warum?
Ja, Sachsen-Anhalt hat die 4-jährige Grundschule, hat dann 2 Jahre, die nach identischen Lehrplänen noch an den beiden weiterführenden Bildungsgängen entlang ausgestaltet werden.
In einer Förderstufe.
Es heißt nicht Förderstufe, aber wir haben diese beiden Jahre weitgehend identisch gemacht, um nach dem Jahrgang 6 noch einmal die Schullaufbahnempfehlung kritisch anzuschauen und im Fall der Fälle zu korrigieren. Ich räume aber gerne ein, dass das nicht in so vielen Fällen passiert, wie ich mir das gewünscht hatte, weil wir ein echtes Durchlässigkeitsproblem haben, ganz ohne Frage. Im Übrigen haben wir dann im Anschluss so etwas wie eine Mittelschule, weil wir nämlich nach der Grundschule Hauptschule und Sekundarschule nicht mehr, also Hauptschule und Realschule nicht trennen. Das ist das Modell, was in vielen Ländern im Moment nachgebaut wird. Das ist ein Spezifikum im Übrigen der neuen Länder. Natürlich hat das auch einen gewissen traditionellen Aspekt. Ich habe auch oft Bedenken, ob der Zeitpunkt, an dem man schon mit hinreichender Sicherheit sagen kann, dass die Kinder im Bildungsgang des Gymnasiums besser gefördert werden können als in dem der Realschule. Dieser Zeitpunkt ist sehr früh. Umso wichtiger ist es meiner Ansicht nach, dass man diese Entscheidung einmal sehr sorgfältig trifft. Natürlich wird man sie auch an Leistungsvoraussetzungen binden müssen und dass man sie vor allem offen lässt. Und dass man die Frage andersherum stellt. Wir stellen sie nämlich immer so, welches Kind ist geeignet für welchen Bildungsgang? Das ist verkehrt rum. Sondern man müsste fragen, welcher Bildungsgang wäre am ehesten geeignet, die Potenziale dieses Kindes aufzugreifen und zu fördern. Dann könnte man aus diesem System einiges mehr an Potenzialen rausholen, wenn man es so veranstalten würde. Ansonsten habe ich bei der Diskussion aber sehr oft eben leider auch den Eindruck, auch bei der Zensurendebatte vorhin, dass wir Kinder so ein bisschen auch zur Projektionsfläche unseres erwachsenen Weltschmerzes machen. Wir sollten den Kindern erstmal wesentlich mehr zutrauen, von Grund auf. Und irgendwie diese Idee, sie immerfort vor dem Leben schützen zu müssen, das sollten wir auch mal kritisch reflektieren.
Mhm. Frau Schmoll, es geht bei der Differenzierung an Schulen durch Noten, durch unterschiedliche Bildungswege in einem gegliederten Schulsystem faktisch nicht nur um die Differenzierung nach Leistungen, sondern auch um gesellschaftliche Spaltungen. In Deutschland werden in den Schulen Kinder mehr als in vergleichbaren Ländern nach ihrer sozialen Herkunft differenziert. Die Reformbemühungen, die wir in verschiedenen Bundesländern zurzeit sehen, das faktische Abschaffen von Hauptschulen, die Einführung neuer Formen von Mittelschulen, die Verlängerung der Grundschulphasen, ist ja auch eine Antwort auf soziale Probleme, oder?
Ja, wenn es denn gelingen würde. Bisher gibt es leider keinen Indiz dafür, dass eine 6-jährige Grundschule die sozialen Unterschiede in irgendeiner Weise mildern würde. Im Gegenteil, häufig sind sie nach der 6-jährigen Grundschulzeit noch schärfer. Ich glaube, das Entscheidende sind zwei Dinge. Zum einen darf die Grundschulempfehlung nicht, also die weiterführende Schulempfehlung nicht endgültig sein. Das heißt, es muss Durchlässigkeit geben. Das wird aber in Anbetracht der 12-jährigen Bildungsgänge am Gymnasium immer schwieriger. Das war leichter mit den 13-Jährigen. Ich erinnere nur an Hamburgs Stadtteilschulen, die führen in 13 Jahren zum Abitur, die Gymnasien in 12 Jahren. Der zweite Punkt, Gymnasien mit alten Sprachen können einfach nicht erst in der 7. Klasse beginnen. Wenn das so ist, kommen sie sowohl in Latein als auch in Griechisch nicht über ziemlich primitive Anfangsgründe raus. Das heißt, die Kinder, die gerne diesen Bildungsweg wählen würden, beschneidet man um ihre Möglichkeiten. Ich halte das für falsch und ich bin auch sicher, dass das Hamburger Modell sich nicht allzu lange halten wird. Das geht nie gut, wenn man die Wahlrechte von Eltern so extrem beschränkt, wie das jetzt in Hamburg und Berlin geschehen ist. Irgendwann gehen gerade die Eltern auf die Barrikaden oder, was ich noch viel schlimmer finde, man erreicht mit einem Modell, was zu mehr Gleichheit führen sollte, im Grunde eine viel größere Ungleichheit. Die Eltern, die sie ihren Kindern dieses Schulsystem nicht mehr zumuten wollen, schicken sie auf private Gymnasien und damit wird eine Zweiteilung und eine Spaltung der Gesellschaft hervorgerufen, die man gerade vermeiden wollte.
Das Thema Privatschulen sollten wir vielleicht gleich nochmal ansprechen. Sie haben eben die Reformbemühungen in Hamburg und Berlin erwähnt, Frau Schmoll. Da gibt es ja einen Unterschied. Hamburg eben mit dem rigiden Modell der 6-jährigen Grundschule. In Berlin versucht Bildungssenator Zöllner mit der rot-roten Koalition ein anderes Modell, das ja eigentlich mehr Abstufungen erlaubt. Also den Beibehalt von grundständigen Gymnasien für die altsprachlichen Schulen, dann Formen von Mittelschulen, die in einem verlängerten Weg ebenso wie Gymnasien auch zum Abitur hinführen sollen, dann weiterhin in insgesamt 13 Schuljahren. Ist das nicht eigentlich ein Weg, der gerade durch diese erhöhte Differenzierung in eine richtige Richtung weist?
Das glaube ich nicht, weil es auch zu einer Zweiteilung führt. Es wird Folgendes passieren: Die grundständigen Gymnasien werden weiterhin überrannt. Die Zurückweisungsquote ist jetzt schon enorm, gerade auch bei den Privatschulen zum Beispiel, die wenig Gebühren nehmen, wie das Graue Kloster und das Canisius-Kolleg, also die beiden konfessionellen Schulen. Gymnasien, ja. Ja, und auf die sogenannten Regel-, also Mittelschulen, die sozusagen auch zum Abitur führen sollen, kommen im Grunde die nicht ganz gymnasial geeigneten Kinder. Mit anderen Worten, es gibt in jedem Fall eine Zweiklassengesellschaft des Gymnasiums. Wie Sie das nennen, ist letzten Endes egal. Vor allem ist das ja das Problem an Zöllners Modell. Er hat die Hauptschule abgeschafft, dafür kann man gute Gründe nennen, aber er kann ja die Hauptschüler nicht abschaffen. Mit anderen Worten, reichen wirklich die kleinen Klassen und die zusätzlichen Fördermöglichkeiten aus, um die Hauptschüler mit den Realschülern so zu integrieren, dass gymnasiale Bildungsgänge möglich werden?
Aber das ist ja, was Sie jetzt gerade ansprachen, der Kern des Problems und die Ursache der ganzen Reformbemühungen, dass man festgestellt hat, die Hauptschule jedenfalls ist wirklich die Schule, die den Schülern den Makel aufdrückt, die Bildungsverlierer zu sein und ihnen die Entwicklungschancen, die Bildungschancen, die Berufschancen faktisch weitgehend versperrt hat.
Das glaube ich nicht, Herr Detjen. Es gibt durchaus Hauptschulen, die zum Beispiel praktische, berufspraktische Ausbildungsgänge anschließen. Dafür gibt es gute Modelle in Bayern und in Baden-Württemberg, die mit Handelskammern zusammenarbeiten, die eine Möglichkeit bieten, eine mittlere Reife zu machen und häufig auch einen direkten Zugang zu Lehrlingsstellen bieten. Das sind durchaus Erfolgsmodelle. Da gibt es auch ganz tolle Schulen, die ihre Schüler wirklich begleiten. Übrigens unter Umständen bis weit nach die Schulzeit. In Tübingen gibt es so ein Modell. Man kann nicht sagen, die Hauptschule als solche hat versagt, sondern es gibt durchaus gute Hauptschulen, die auch Absolventen produzieren, die auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben.
Frau Czernik, Bayern war angesprochen. Bayern galt immer als das Land, das das Vorzeigeland war, wenn es darum ging, Hauptschulen als einen erfolgreichen Bildungsweg aufzuzeigen. Bayern auch ein Land mit einer im bundesweiten Vergleich besonders geringen Schulquote von Gymnasialempfehlungen. Ich glaube, unter 10% landesweit. In anderen Ländern geht das bis an die 40% hin.
Ich kann da jetzt relativ wenig dazu sagen. Bei uns gibt es die Veränderung, dass jetzt die Mittelschule eingeführt wird. Meines Erachtens ist das auch nur ein Versuch, die Hauptschule aufrecht zu erhalten mit einem anderen Etikett da drauf. Meines Erachtens ist es so, und das werfe ich jetzt einfach in die Runde. Ich glaube, wir können Hauptschüler vermeiden. Das ist meine Erfahrung, und ich bin jetzt seit 14 Jahren Grundschullehrerin, dass alle Kinder gut lernen können. Im Prinzip wird es auch unterstützt wissenschaftlich. Die Gehirnforschung sagt, alle Kinder können lernen. Intelligenz ist lernbar. Und ich erlebe, und das ist jetzt einfach meine langjährige Erfahrung, dass diese Kinder einfach nur durch die Rückmeldungen, die sie über die Schule bekommen, demotiviert werden. Und dadurch, dass sozusagen nach einer Probe der Stoff einfach weitergeht und man sich gar nicht wirklich um die Lücken der Kinder kümmert, diese Riesenlücken entstehen, die man dann später erkennen kann. Ich erlebe bei meinen Kindern, dass wir von Zeitunterschieden sprechen, die vielleicht bei Proben im Minutenbereich sind, die den Unterschied ausmachen, weniger Punkte, und beim Lernen ein Zeitunterschied vielleicht von 1, 2, 3 Wochen. Und ich denke, das ist zum Beispiel überhaupt kein Grund, dann Kinder aufzuteilen, sondern wir sollten ihnen die Zeit geben. Und das beweisen uns ja auch ganz viele Alternativschulen, dass das gemeinsame Lernen aller Kinder durchaus möglich ist und wir überhaupt keine Hauptschüler brauchen.
Ich finde, man muss noch mal 2 Zahlen nennen. Das bayerische Hauptschulmusterland hat in den letzten Jahren 700 Hauptschulen zumachen müssen. Und zwar nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil denen einfach die Kinder ausgehen. Und wenn man sich anguckt, Frau Schmoll, was Herr Baumert herausgefunden hat, was die Wirkung von einer Hauptschule ist, es mag die eine oder andere geben, die den Hauptschulpreis gewinnt, die ganz in Ordnung ist. Aber strukturell ist es doch einfach so, dass Baumert gezeigt hat, Jürgen Baumert, der Chef vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, die Hauptschule produziert erst diese negativen Lernmilieus, differenzielle Lernmilieus. Das heißt, es ist, indem sie bestimmte sozusagen stigmatisierte Personen zusammen in eine Schulform steckt, und zwar ganz wenig Kinder. Und die produzieren ganz, ganz schlechte Ergebnisse. Die werden von der Forschung Marienthal-Schulen genannt. Und Herr Olbert, Sie sind ja gleich dran und Sie können ja aus Ihrem eigenen Land berichten. Sie haben doch hervorragende Erfahrungen gemacht. Sie haben die Haupt- und die Realschule zusammengelegt. Sie könnten das noch viel besser machen, indem Sie sie wie an Ihren Zwerg-Sekundarschulen einfach zusammenlernen lassen bis zur 9. Klasse. Sie haben viel geringere Risikoschülerraten als beispielsweise Bayern in der Hauptschule. 37% der Hauptschüler in Bayern können nur auf dem Niveau von 10-Jährigen lesen. Das ist doch keine Vorzeigeschule, die muss weg.
Wenn diese Schule weg ist, können doch nicht die Kinder plötzlich lesen. Das muss doch irgendwie an einem anderen Grund
liegen. Aber in Ihrem Land wird es doch bewiesen.
Ist ja richtig, und ich brüste mich ja damit auch nicht aus lauter Bescheidenheit, aber ich denke, dass die Hauptschule auch eine inszenierte Verliererschule ist. Ich kenne jede Menge von Statistiken, die besagen, so und so viel Prozent der Kinder hätten keinen oder einen Hauptschulabschluss. Damit wird natürlich auch ein Elend konstruiert. Er wird gering geschätzt, weil wir diese Schule natürlich auch kommunizieren als sozusagen das letzte Denkbare. Ich bin kein großer leidenschaftlicher Vertreter der Hauptschule, wollte ich noch sagen. Deswegen haben wir in Sachsen-Anhalt übrigens auch keine institutionell selbstständigen Hauptschulen. Nur ich kann Frau Schmoll nur recht geben. Ich kann die Hauptschule abschaffen. Oder in unserem Falle den Hauptschulbildungsgang an der Sekundarschule, also an der Real- oder Mittelschule. Aber ich kann nicht die Kinder abschaffen, die dort mutmaßlich, und ich kann das auch belegen, am besten gefördert werden. Das kann ich nicht. Und deswegen bin ich so behutsam und fange nicht an zu sagen, ich könnte Probleme lösen, die Kinder haben, indem ich die Schule, in der sie lernen, abschaffe.
Also das, ich weiß nicht, ganz ich kurz, nicht. Herr Olberts, wie wollen Sie belegen, dass Sie in der Hauptschule Kinder gut fördern können? Ich kann Ihnen stapelweise Untersuchungen zeigen, dass diese Marienthal-Schulen eben miserable Ergebnisse produzieren. Ja. Und zwar nicht, weil die Kinder doof sind, ja, sondern weil Sie von der KMK aus in diese komischen Schulen
das
stecken.
Das ist doch Unsinn. Das liegt daran, dass es von allen Schulformen gute und schlechte Schulen gibt. Es gibt exzellente Hauptschulen, es gibt aber auch ausgesprochen elende. Und es gibt wunderbare Kaiser-Wilhelm-Gymnasien und ausgesprochen schlechte. Ich glaube, wir überbetonen diesen strukturellen Aspekt total und können uns gar nicht vorstellen. Also was ist denn eigentlich Ihre Heilslehre, dass man dann am Ende sagt, okay, am besten wäre es, alle Kinder lernen gemeinsam an einem Gymnasium bis zum Abitur. Punkt, fertig.
Frau Schmoll,
Frau Schmoll, sind die Hauptschulen einfach schlecht geredet worden?
Zum Teil ja. Zum Teil waren es natürlich wirklich keine guten Schulen, beziehungsweise sie hatten auch keine Chance, weil sie zum Beispiel einen extrem hohen Ausländeranteil hatten. Und wenn Herr Füller so tut, als gäbe es in Sachsen-Anhalt damit kein Problem, dann liegt es natürlich auch daran, dass der Migrantenanteil in Sachsen-Anhalt, Herr Olbert, Sie verbessern mich bitte, unter 1% liegt. Ich glaube bei 0,8%.
Ja, etwas mehr, aber es ist minimal auf jeden Fall.
Und im Grunde spielen in den ganzen östlichen Ländern eben Migranten keine Rolle. In Berlin hingegen schon. Das Problem ist doch nicht die Hauptschule, sondern dass die Förderung und der Ausgleich unterschiedlicher Leistungsvoraussetzungen durch unterschiedliche Elternhäuser, durch Sprachdefizite viel früher beginnen muss. Ja, im Grunde vor der Schulzeit. Ja. Das, was man Kindern tun kann, ist doch im Grunde die Ausgangslagen möglichst anzunähern. Man wird sie nie gleich kriegen. Aber man kann sie annähern, indem man zum Beispiel ein Jahr vor der Einschulung einen Sprachtest macht, indem man bestimmte Kinder aus Migrantenvierteln sprachlich so fördert, dass sie zumindest nicht an der Sprache schon in der ersten Klasse scheitern müssen. Das ist doch das Hauptproblem der Brennpunktschulen in Berlin, dass sie häufig noch in der dritten Klasse mit deutschem Wortschatz zu kämpfen haben und die Lehrer ganz offen zugeben, dass sie ihre Maßstäbe senken müssen und im Grunde auf ein Mindestmaß beschränken müssen, um diese Kinder überhaupt zu einem Abschluss zu kriegen.
Fatschani drängt es, wenn ich Ihre Reaktion richtig beobachtet habe, zum Widerspruch.
Ich kann im Prinzip nur wieder aus der Praxis berichten, wenn man diese Kinder im Prinzip mal in Ruhe lassen würde und einfach mal aufwachsen lassen würde, die würden Deutsch wahrscheinlich so einfach lernen, allein durch die Gemeinschaft mit den deutschen Kindern. Aber
wenn die in der Minderheit sind, dann auch, ja? Daran glauben Sie ernsthaft?
Also ich kann jetzt nur aus meinem Bereich sprechen. Ich habe bis zu 8 Ausländer in der Klasse gehabt. Gut. Und es ist sicher.
Gehen Sie mal nach Hamburg oder nach Berlin.
Es ist sicherlich sinnvoll, sozusagen parallel dazu zu fördern. Aber das Problem ist doch nicht, oder man löst doch ein Problem nicht dadurch, dass man schon wieder testet. Ich meine, wirklich, wir Lehrer, und ich glaube, da spreche ich für viele, ich glaube, wir haben eine ziemlich große Kompetenz und wir kümmern uns um diese Kinder. Und wir haben wirklich ganz tolle Lehrer in Deutschland, ganz viele. Aber mit dieser Struktur, die uns im Prinzip zwingt, von Anfang an zu gucken, welche Kinder werden wir ausselektieren, ist da schon ein Blick vorgegeben, wo wir nur noch gucken müssen, wo sind die Defizite, anstatt zu sehen, wo ist das Potenzial vom Kind und es dahin wachsen zu lassen. Und diese Kinder, wir dürfen, wenn wir einen Antrag stellen, ein Kind für 2 bis 6 Monate nicht benoten in Bayern. Diese Kinder kommen aus einem fremden Land, die können noch nicht mal die Aufgabenstellungen lesen, wir dürfen sie nicht mal vorlesen, es ist doch kein Wunder, dass diese Kinder reihenweise 5er und 6er schreiben, anstatt dass wir sie einfach mal lernen lassen.
Gut, also das finde ich extrem, aber ich muss mal eins sagen, um überhaupt ein pädagogisches Konzept entwickeln zu können zur Förderung eines einzelnen Kindes, müssen Sie doch den Lernstand irgendwie analysieren. Ich kann eine Sprachförderung gezielt gar nicht wirksam werden lassen, wenn ich nicht einen Sprachtest mache, so früh wie möglich. Und ich finde, unsere gesamte Diskussion ist von einem totalen Misstrauen in eine gelingende Pädagogik getragen. Deswegen fixieren wir uns so auf die Strukturen und glauben, wir müssten die institutionellen Rahmenbedingungen ändern und plötzlich würde Pädagogik funktionieren.
Aber das Misstrauen kommt doch von Ihnen.
Frau Schmoll wollte sich dazu noch äußern.
Ich wollte einfach nur sagen, dass die Anmerkung von Frau Czerny sämtlichen Studien widerspricht. Sämtliche Studien sagen, dass die Kinder, die zu Hause kein Deutsch sprechen, deutlich im Nachteil sind. Absolut. Das heißt, es geht eben nicht um Lernen mit Gleichaltrigen. Selbst wenn die auf der Straße mit ein paar Gleichaltrigen reden, das Entscheidende ist, dass die Eltern mit ihnen Deutsch sprechen. Und solange sie das nicht können, die Eltern, funktioniert es eben auch in der Schule nicht. In sämtlichen Studien ist das belegt und ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass man vor allem die Mütter gewinnt, Deutsch zu lernen. Und was das für eine schwierige Aufgabe ist, das kann man wirklich an Berliner Schulen studieren. Ja.
Lassen Sie uns mal eine ganz andere Gruppe von Schülern in den Blick nehmen, nämlich die Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit Behinderung. Das ist der Bereich, wo in Deutschland nach wie vor die schärfste Selektion stattfindet, jedenfalls in vielen Bundesländern. Auch da gibt es in vielen Bundesländern Reformbemühungen. Das Modell der Sonderschule ist gelinde gesagt umstritten. In vielen Bundesländern gibt es Bemühungen, die Sonderschulen faktisch abzuschaffen. Berlin ist ein Beispiel dafür. Deutschland steht deswegen faktisch am Pranger bis hin zum Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen.
Ja, ich meine, das muss man sich einfach mal vorstellen. Die Vereinten Nationen haben ihren Menschenrechtskommissar, den Sondergesandten für Bildung nach Deutschland entsandt und der hat uns ganz klar ins Stammbuch geschrieben, dass das Sonderschulwesen, das ja kaum jemand kennt, dass da 420.000 Kinder drin sind, von denen also wirklich nur ganz wenige im eigentlichen Sinne behindert sind, dass das dem Recht auf Bildung widerspricht. Und die Kultusminister haben unterschrieben und haben diesen Vertrag ratifiziert und haben gesagt, wir kümmern uns darum, dass diese Sonderschulen schrittweise abgeschafft werden. Ich kann im Moment, außer in Bremen und in Berlin, ganz wenig Schritte erkennen. Beispielsweise in Ihrem Land, Herr Olbert, Sie haben nach wie vor 8%, glaube ich, Sonderschüler. Das ist eine unglaublich hohe Rate. Das bedeutet, bei Ihnen gibt es auch in Sachsen-Anhalt Kinder, die kommen noch nicht mal in die Grundschule rein. Ganz viele Grundschullehrer fangen an, diese Kinder hinaus zu expedieren in die Sonderschule. Und wenn man sich die Wechselraten anguckt, wenn man sich also anschaut, wer eigentlich sozusagen aus der Sonderschule wieder rauskommt, aus den Förderschulen, aus den verschiedenen, das ist wirklich das ist zermürbend. Es kommen ganz wenig raus und es kommen relativ viele rein. Ich finde, es wird wirklich Zeit, dass die Kultusminister dort dazu übergehen, das zu machen, was wir die ganze Zeit im Grunde besprechen. Es geht darum, jedes einzelne Kind sehr individuell zu fördern. Das Interessante an der wirklich guten Sonderschulpädagogik ist ja, dass sie mit der hochbegabten Pädagogik wirklich ganz viel gemeinsam hat. Drei behinderte Kinder sind so extrem unterschiedlich wie drei hochbegabte Kinder. Sie können die nicht mehr in ein Klassensystem hineinbringen, wo sozusagen jemand Frontalunterricht macht. Und wenn wir unsere Schulen umbauen wollen, und wir müssen sie ja umbauen, weil uns auch die Kinder ausgehen, dann sollten wir an dieser Stelle anfangen mit dem Inklusionsbegriff, mit einer sehr individuellen Förderung. Ich habe Schulen gesehen, wo 50-50 behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen lernen, die exzellente Ergebnisse erzielen. Die sind natürlich nicht immer die ganze Zeit zusammen, das ist klar. Aber im Prinzip gehören die zu einer Schule und die Ergebnisse sind hervorragend.
Ja, Herr Füller, das ist einer der ganz wenigen Punkte, wo ich Ihnen folge. Das ist wirklich ein Problem, was wir in Deutschland haben. Das ist schon ein Problem der Diagnostik, einschließlich der damit schwingenden institutionellen Interessen. Das ist zweitens auch ein Problem der Potenziale der Integration, nicht nur der behinderten Kinder oder für die behinderten Kinder, sondern auch für die Nichtbehinderten. Diese Erfahrung der Unterschiedlichkeit zu machen und zu erleben, wie unterschiedlich eben Kinder an die Dinge herangehen. Dort haben wir wirklich in Deutschland ein ziemlich gravierendes Defizit. In Sachsen-Anhalt versuchen wir ja, das durch die Förderzentren ein bisschen abzufangen. Wir können aber auch nicht, und das halte ich für unverantwortlich, von heute auf morgen die Förderschulen abschaffen, denn gelingende Integration ist an Voraussetzungen gebunden, auch fachliche, der Förderung durch hochspezialisiertes Personal. Die haben wir gar nicht. Wir müssen das sukzessive machen, denn eine schlecht begleitete und fachlich nicht fundierte Integration wirft die Schwächeren noch mehr zurück. Das darf man nicht vergessen. Also hier ist gerade so die schnelle und Applaus erheischende Korrektur kann für die Kinder von enormen Problemen sein. Besuchen Sie mal Förderschulen in Sachsen-Anhalt. Ich lade Sie gerne ein. Wie liebevoll die Kinder dort gefördert werden und was für Potenziale da erweckt werden bei diesen Kindern.
Da muss auch man höchsten, nennt es Schonraumfalle.
Nein. Also gehen Sie wirklich mal hin. Das ist kein leidenschaftliches Plädoyer für die Förderschule, denn ich bin auch der Meinung, dass wir ein riesen Integrationsdefizit in Deutschland haben. Da folge ich Ihnen ja. Aber wir können es nicht einfach durch Change All oder irgendeine Computertaste ändern, sondern wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese Kinder dann individuelle Zuwendung durch spezialisiertes, auf die jeweiligen Defizite hin qualifiziertes Lehrpersonal auch wirklich behoben werden. Und das haben wir im Moment nicht. Das können wir also nur schrittweise lösen. Mhm. Aber ich erkenne an, dass das ein ernstes Problem ist, Herr Füller.
Frau Schmoll, teilen Sie diese Einschätzung?
Ich teile die Einschätzung von Herrn Olberts, aber das Entscheidende ist in der Tat, dass wir dafür die richtigen Lehrer haben. Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, dass wir in der Lehrerausbildung den Lehrern beibringen, mit Heterogenität überhaupt umzugehen. Der zweite Schritt ist dann, mit solchen Spezialfällen umzugehen. Und man muss dann auch sagen, es gibt eben Kinder, die so schwerst behindert sind, dass sie im Grunde bettlägerig sind. Für solche Kinder muss es auch Räume geben und das ist sicherlich nicht eine normale Schule. Ja. Für solche Kinder muss es in wenigen Ausnahmefällen sicherlich auch denk noch eine Möglichkeit einer Förderschule geben.
Mhm. Frau Schmoll, wir sind uns so total einig, aber von den 420.000 Kindern, die da drin sind, wie viel sind da Bettlägerig?
Daran besteht doch kein Zweifel.
Nein, Frau Schmoll, ich weiß, dass Sie das anders meinen, aber diese Argumente kommen mir zu oft auf dem Gebiet. Es geht darum, sozusagen viele Kinder, die dahin abgeschoben werden, nicht mehr dahin abzuschieben. Wir werden ein paar Sonderschulen behalten, natürlich.
Also damit haben wir am Ende dieser Diskussion immerhin in einem Punkt ein Stück Einigkeit erzielt, was die Integration von Kindern mit Behinderungen angeht. Ansonsten nach wie vor ein Thema mit viel Streitstoff. Wir werden das weiterverfolgen im Programm. Es wird ein Wahlkampfthema sein, sicherlich auch bei den Landtagswahlkämpfen, die im Sommer anstehen. Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für diese angeregte, anregende Diskussion. Im Deutschlandfunk gibt es jetzt gleich die Nachrichten. Dann die Studiozeit in der Reihe aus Religion und Gesellschaft heißt es dann Teilen und Gewinnen. Der Spendenmarkt sortiert sich neu.